heiliges Leben. Wir haben gerade ein paar Worte gehört, was ihr so damit verbindet, was Besonderes, Nachfolge, aus irgendeinem Grund ein Nickerchen. Und wir haben ein Bild gesehen, was sich ChatGPT davon vorstellt. Und ich, auch wenn es ein bisschen überzeichnet, ein bisschen übertrieben war, ich glaube schon, dass es ein bisschen das ist, was viele Menschen vielleicht damit verbinden. Heilig heißt für viele irgendwas Abgehobenes, vielleicht ein bisschen was Weltfremdes, was Sakrales, irgendwie Chorgesang, etwas, was so ein bisschen über allem schwebt. Vielleicht aber auch so ein bisschen was moralisch Überlegenes, ein klar geordnetes Leben mit strengen Regeln so. Ich glaube, das vermitteln viele Menschen damit. Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe mit genau diesem Titel, Heiliges Leben, die uns so die nächsten Wochen begleiten wird. Und wir wollen mit dieser Predigtreihe nicht dafür sorgen, dass ihr danach alle ein bisschen schwebender unterwegs seid. Vielleicht passiert es, aber wir werden es mal sehen. Wir haben so ein bisschen was anderes im Sinn. Heilig hat in der Bibel etwas mit Gott zu tun. Gott ist ein heiliges Wesen, etwas, das anders ist als wir, das uns auch irgendwie übersteigt. Aber es gibt auch immer wieder die Momente in der Bibel, wo das Heilige, wo eben Gott und das Leben, das Menschliche, zusammenkommt. Heilig wird dann nämlich auch das genannt, was zu Gott gehört oder irgendwie mit ihm zu tun hat. Das können Orte sein, Dinge, aber eben auch Menschen. Wenn man sich jetzt unsere Welt heute anschaut, kann man sich, glaube ich, oft fragen, wo Gott denn darin ist, wo das Heilige denn darin eigentlich ist. Wenn man sich irgendwie Krisen anguckt, Katastrophen, aber vielleicht auch, wenn man sich einfach so seinen eigenen Alltag anguckt, der so vor sich hin dröppelt oder rast und man sich fragt, was denn der Glaube eigentlich in dem eigenen Leben für überhaupt einen Unterschied macht. Und die Frage, die wir uns mit dieser Predigtreihe stellen, ist, wo ist das Göttliche, das Heilige in unserem Leben? Ich habe euch dazu ein Zitat mitgebracht von einem Kollegen, der diese Frage stellt, auf der nächsten Folie. Wie kommen Gott und Leben zusammen? Muss man wirklich immer das Außergewöhnliche suchen? Oder ist das Göttliche auch im Gewöhnlichen zu finden? Könnte nicht schon dieses ganz normale Leben ein heiliges Leben sein? Eines, das dazu einlädt und herausfordert, alltäglich etwas Heiliges zu leben? Vielleicht so wie der Religionsphilosoph Martin Buber es sagt, wenn du das Leben heiligst, begegnest du dem lebendigen Gott. Heilig kann etwas beschreiben, das irgendwie fernab von allem so über uns schwebt. Heilig kann aber auch das Göttliche meinen, das unsere Welt durchdringt. Etwas, das immer so ein bisschen unfassbar, unsagbar, unverstehbar ist, aber was doch ganz nah mit unserem Leben hier auf der Erde zu tun hat. Und heiliges Leben kann dann eben auch bedeuten, dass ich glaube, dass in meinem Leben Heiliges geschieht. In dem Sinne, dass ich in meinem Leben Gott und sein Handeln entdecken kann. Und dafür steht auch diese Figur hier vorne mit auch so einem schönen Heiligenschein, so eine kleine Künstlerfigur. Die steht eben dafür, dass Gott mit seinem Handeln, einfach mit seinem Wesen, auch ins Leben hinein scheint. Und danach wollen wir uns in dieser Predigtreihe auf die Suche machen, nach dem Göttlichen, dem Heiligen in unserem alltäglichen Leben. Wir wollen entdecken, wie und wo das Göttliche, das Heilige irgendwie so durchstrahlt wegen dieser Heiligenschein auf das Männchen drauf. Wo sich Himmel und Erde berühren in unserem Leben. Und auch, wie wir selbst daran mithelfen können, diesen Himmel hier auf der Erde zu entdecken oder eben mitzuhelfen, dass er auch erlebbar wird. Und das ist nicht irgendwie abgehoben, sondern ganz lebensnah und praktisch. Und wir laden euch eben ein, euch mit aufzumachen auf diese Spurensuche nach dem Heiligen in unserem Leben. Und wir machen uns auf diese Spurensuche an einer bestimmten Stelle, bei Jesus. Bei ihm erhoffen wir am meisten darüber zu erfahren, wie das Heilige und das Leben irgendwie zusammenkommen, weil er das auch so voll sinnbildlich, wo das Heilige und das Leben, das Menschliche zusammenkommen. Jesus hat ja viel gesagt in der Bibel und wir werden nicht alle seine Worte und Handlungen mit einbeziehen. Aber das Tolle ist, Jesus hat sein Programm einmal ganz komprimiert vorgestellt. Im Matthäusevangelium hat er zu Beginn seiner Wirkungszeit eine Rede gehalten, sozusagen seine Antrittsrede, mit der er zeigt, worum es ihm geht und was ihm wichtig ist. Er hat davon gesprochen, dass er das Reich Gottes bauen will, das mit ihm anbricht. Matthäus nennt das dann immer das Himmelreich. Und das meint eben nicht nur irgendwie Himmel im Sinne von Leben nach dem Tod, ewiges Leben oder irgendwas eben fernab von der Erde, ganz hoch über uns, sondern im Himmelreich verbinden sich eben Himmel und Erde. wird eben das Heilige in das Leben der Menschen gebracht. Das passiert in Jesus, mit Jesus. Aber in seiner Rede zeigt Jesus eben auch, wie Menschen eben daran mitwirken können. Wie wir leben können, damit sich das Himmelreich, das Heilige ereignet oder wir es überhaupt erstmal bemerken. Diese Rede, die er da hält, heißt die Bergpredigt, weil er die auf einem Berg gehalten hat. Und mit dieser werden wir uns eben in den nächsten Wochen beschäftigen. Und dabei lassen wir uns auch immer wieder inspirieren von einem Buch, das ein Kollege von uns geschrieben hat, mit dem Titel Heiliges Leben. Da kommt das auch her. Sebastian Rink, wen es interessiert, kann sich das ja mal angucken. Davon lassen wir uns immer wieder inspirieren. Also wir machen uns eben auf Spurensuche nach dem heiligen Leben in der Bergpredigt und fangen heute damit an, ganz vorne mit den Versen 3 bis 12 aus dem 5. Kapitel im Matthäusevangelium. Manchen von euch sind diese Verse vielleicht als Seligpreisungen bekannt und sie werden so genannt, weil darin Menschen als selig gepriesen werden, so wie Luther es übersetzt. Das sind ganz bekannte Verse, die bestimmt einige von euch schon öfter mal gehört haben. Und so oft gehörte Verse, manchmal ziehen ja so an einem vorbei. Und deshalb werden wir heute eine Übersetzung lesen, die ihr wahrscheinlich noch nicht gehört habt, weil sie unser Kollege in seinem Buch selber gemacht hat. Und vielleicht hört ihr mal hin, ob ihr darin was Bekanntes wiederentdeckt oder was Neues euch auffällt oder generell euch irgendwas anspricht, wenn ihr das zum ersten Mal hört. Also die Verse 3 bis 6. Ihr könnt mitlesen auf der nächsten Folie. Reich sind die, die an Lebensgeist arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Glücklich sind die, die traurig sind, denn sie werden getröstet. Mächtig sind die, die machtlos sind, denn sie werden die Welt erben. Satt sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden ernährt werden. Mit diesen Worten beginnt Jesus seine Rede auf dem Berg und im Matthäusevangelium ist davor noch nicht so super viel passiert. Jesus wurde geboren, er wurde getauft, er hat angefangen zu predigen, hat schon einmal gesagt, das Reich Gottes bricht an, es ist nahe und er hat auch schon begonnen, Kranke zu heiligen. Aber die Bergpredigt ist die erste große, längere Reihe, die er da hält und die Leute sind jetzt sicher gespannt, was er zu sagen hat, wofür er steht, was ihm wichtig ist. Nach diesen ersten Versen könnten sich manche fragen, hatte sie noch alle? Ist er irgendwie verwirrt oder irgendwie einfach nur weltfremd? Die Armen sind reich, die Traurigen sind glücklich und die Hungrigen sind satt. Hä? Was will er damit sagen? Das sind doch alles Widersprüche. Riesige Gegensätze, die eben nicht zusammenpassen. Die Armen sind halt arm und die Traurigen sind halt unglücklich und die Hungrigen haben halt einfach Hunger. Jesus will hier nicht die Realität von leidenden Menschen verwischen. Im Gegenteil, indem man seiner Rede so beginnt, nimmt er ihre Lebenswirklichkeit gerade ernst, weil er sie in den Blick rückt. Mit diesen ersten Versen rückt er diejenigen, die sonst nämlich vergessen werden, in den Fokus, indem er von ihnen spricht. Und das sind ja auch die ersten Worte, die er in seiner Rede sagt. Der Beginn einer Rede ist meistens sehr wichtig, weil hier die Weichen gestellt werden für den Rest einer Rede. Hier gewinnt man die Leute oder man verliert sie. Hier zeigt man, worum es einem geht. Und Jesus beginnt seine Rede mit den Vergessenen. Über die redet er zuerst. Die Frage, wer sind diese Vergessenen? Zuerst werden die genannt, die an Lebensgeist arm sind. Aus anderen Übersetzungen kennt ihr vielleicht die geistig Armen. Das sind jetzt keine Menschen mit ein bisschen weniger Kopfleistung als andere, sondern Geist Gottes ist Lebenskraft. Energie, aus der man schöpfen kann, wovon man lebt. Den geistig Armen fehlt das, was sie zum Leben brauchen. Ob das Hoffnung ist, Glaube, Kraft, Beziehung, Sicherheit, ein Zuhause. Vielleicht fällt dir jemand aus deinem Umfeld ein, dem es an Lebenskraft fehlt, dem man das richtig anmerkt, dem durch irgendein Leid diese Lebensenergie ausgesaugt wurde. Vielleicht geht es dir auch selber so. Die geistig Armen, und ich glaube, dazu gehören auch die Traurigen, die hier erwähnt werden, sind Menschen, die dann oft übersehen oder vermieden werden, weil sie überfordern, weil sie Kraft kosten, vielleicht auch als unbequem ist, sich mit ihnen zu beschäftigen. Oder wie unser Kollege das in seinem Buch ausdrückt, Menschen leiden daran, dass sie vergessen werden, und sie werden vergessen, weil sie leiden. Wer sind noch die Vergessenen? Hier werden noch die Machtlosen erwähnt und die, die sich nach Gerechtigkeit sehen. Machtlos wird hier so übersetzt, sonst steht da sanftmütig. Das ist jetzt nicht ganz bedeutungsgleich, aber es gehört irgendwie trotzdem zusammen. Vielleicht fällt dir auch so ein Mensch ein, der sich nicht um jeden Preis durchsetzen will. Oder der sich nicht durchsetzen kann. Menschen, die nicht auf ihr Recht pochen wollen oder es nicht können. Menschen, die zurückstecken, die andere Wange hinhalten, nicht explodieren, sondern ertragen. Und manchmal aus Überzeugung, manchmal aus Alternativlosigkeit. Die Sanftmütigen haben manchmal einfach ein sanftes Gemüt. Manchmal weigern sie sich, in so eine Spirale einzusteigen von Machtspielen oder von Gewalt, weil ihnen das nicht entspricht. Oder manchmal haben sie auch keine Wahl, sich zu wehren und werden gezwungen, sanftmütig zu sein, müssen das einfach hinnehmen. Ähnlich wie die, die sich nach Gerechtigkeit sehen, weil ihnen Unrecht getan wird und niemand für sie kämpft. Auch die werden hier erwähnt. Ich denke da zum Beispiel an Geflüchtete und Vertriebene, die in fremden Ländern stranden, weil irgendwo Krieg herrscht und in Massenunterkünften auf ihr Schicksal warten. Wo ist ihr Recht? Wo ist ihre Gerechtigkeit? Und was sagt Jesus über diese Menschen? Er verheißt ihnen etwas, das anders ist als das, was sie erfahren. Indem er sie reich oder glücklich nennt, zeigt er, dass sie mehr zählen als das, was sie in der Gesellschaft vor den Menschen sind. Dass Jesus mehr für sie hat als einen abschätzigen oder einen mitleidigen Blick. Diese Menschen werden bei ihm in den Mittelpunkt gerückt und damit dreht Jesus alles um. Die, die sonst mächtig sind, die sonst oben sind, die vielleicht sogar für Ungerechtigkeit und Unfrieden sorgen, die werden hier nicht erwähnt. Bei Jesus im Himmelreich zählen die, die sonst vergessen sind. Die Umstände werden umgedreht. Und damit zeigt er eben so einen ersten Moment auf, in dem das Heilige im Leben aufblitzt. Nämlich immer dann, wenn die Letzten an die erste Stelle gerückt werden. Immer wenn die Vergessenen erinnert werden, dann passiert Himmelreich. Dann wird das Leben geheiligt. Wortwörtlich das Leben dieser Vergessenen wird geheiligt, wird wertgeschätzt, wird ernst genommen, wenn sie in den Blick rücken. Darum geht es in diesen ersten Versen. Es werden weiter Menschen gepriesen in den Versen 7 bis 9. Auf der nächsten Folie. Hier heißt es: Himmelsglücklich sind die, die sich erbarmen, denn man wird sich ihrer erbarmen. Himmelsglücklich sind die, die ein klares Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Himmelsglücklich sind die, die Frieden schaffen, denn man wird sie Söhne und Töchter Gottes nennen. Himmelsglücklich finde ich so ein richtig großartiges Wort. Bei Luther, das ist so, glaube ich, die bekannteste Übersetzung, wird das ja mit selig übersetzt. Und Seligkeit heißt sowas wie so ein Zustand der vollendeten Erlösung, des Heils, aber eben auch des Glücks. Und deswegen übersetzen andere Bibelübersetzungen auch glücklich oder glückselig. Und beide Übersetzungen sind vielleicht nicht ganz glücklich, weil selig für uns heute ist sehr erklärungsbedürftig. Das ist jetzt nichts, was man sonst so ganz normal benutzt. Und glücklich, das Wort trifft es nicht so ganz. Glück hat ja irgendwie auch was mit Zufall oder Schicksal zu tun. Und glücklich zu sein heißt ja für die meisten so rundum zufrieden sein. Aber darum geht es hier eigentlich nicht. Himmelsglücklich meint, am Glück des Himmels teilzuhaben. Ein Stück Himmel auf Erden zu erleben, eben das Heilige in seinem Leben zu erfahren. Und das ist eben allen verheißen, die sich erbarmen, die ein klares Herz haben und die Frieden schaffen, die sich anrühren lassen von denen, die leiden, die ihr Herz nicht verhärten oder irgendwie verhunzen lassen, sondern mit klarer Sicht das Richtige tun, die nach Versöhnung und Frieden streben und sich in Beziehungen einsetzen, auf der Welt einsetzen, dafür beten, dafür werben, für Frieden, für Gerechtigkeit. Das sind also eigentlich diejenigen, die sich erinnern lassen an die Vergessenen, die sich erinnern lassen, dass es Vergessene auf der Welt gibt und dass es da welche gibt, für die es sich lohnt, sich einzusetzen. Darauf liegt diese Verheißung des Himmelsglücks. Und das darf man nicht missverstehen, als würde man daraufhin eine Belohnung bekommen. Wer sich für den Frieden einsetzt, kriegt Nobelpreis und wer sich erbarmt, dem wird es immer gut gehen. Nee, die Verheißung liegt in dem sich erinnern, in dem sich erbarmen, in dem Frieden schaffen. In dem allen liegt schon das Heilige. In all dem erfahren wir schon den Himmel auf Erden. Wir schaffen ihn damit für andere, aber wir erleben ihn auch für uns selbst, weil wir darin Gottes Herz entdecken und erleben. Jesus ist dieses Erinnern an die Vergessenen so wichtig, dass er sie hier an den Anfang seiner Rede stellt. Und wir kommen ihm nah und näher, wenn auch wir uns erinnern. Das Heilige steckt manchmal ganz simpel in den Dingen, die sich vielleicht gar nicht heilig oder irgendwie abgehoben oder besonders anfühlen, sondern die Kraft kosten, wo man vielleicht auch mal dreckig wird oder müde. Das steckt drin, wenn wir trösten. Wenn wir vielleicht für jemanden einkaufen, der krank ist. Wenn wir einstehen für jemanden, der traurig ist oder der fertig gemacht wird. Wenn wir uns weigern zu betrügen. Wenn wir uns nicht darauf einlassen, den Konflikt eskalieren zu lassen. Wenn wir auf die Straße gehen und für Frieden und Gerechtigkeit kämpfen. Wenn wir uns eben anrühren lassen von traurigen oder ausdruckslosen oder verdreckten Gesichtern, die uns vielleicht mitten auf der Straße oder auch vielleicht nur auf irgendwelchen Bildern begegnen. Darin steckt etwas von Gottes Himmelreich, darin steckt etwas Heiliges. Es geht hier also um mehr als Gutmenschentum oder Humanismus. Es geht darum, Gutes zu tun, ja. Und es geht auch um die Menschen, ja. Aber es geht auch darum, dass darin eben etwas Göttliches liegt. Jesus sagt, in all dem könnt ihr erfahren, was Erbarmen heißt. Was es heißt, Gottes Kinder zu sein, darin könnt ihr Gott sehen. In der Menschlichkeit begegnet euch Gott. In dieser Art von mitmenschlichem Leben liegt etwas Heiliges. Und darin wird auch an euch etwas Heiliges bemerkbar sein. Das steht ja auch hier. Man wird euch Söhne und Töchter, Kinder Gottes nennen, weil man euch die Verwandtschaft zum Vater ansieht, wenn ihr so lebt. Dass das richtig was kosten kann, zeigen die nächsten Verse auf der nächsten Folie. Verse 10 bis 12. Himmelsglücklich sind die, die wegen ihrer Gerechtigkeit gejagt werden. Denn ihnen gehört das Himmelsreich. Himmelsglücklich seid ihr, wann immer sie euch beschimpfen, verfolgen und schlecht über euch reden. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn im Himmel ist groß. Denn genauso haben sie die Propheten vor euch verfolgt. Diese Verse zeigen, dass diejenigen, die sich an die Vergessenen erinnern, manchmal selber zu Vergessenen werden, zu Ausgestoßenen, zu Ausgegrenzten. Menschlichkeit kostet etwas. Heiliges Leben kostet etwas. Vielleicht unsere Kraft, vielleicht auch manchmal den Ruf oder Einfluss. Aber auch hier drauf liegt wiederum die Verheißung, ihr seid himmelsglücklich. Wir haben uns am Freitag im Teamkreis mit verfolgten Christinnen und Christen in Indien beschäftigt. An sie musste ich bei diesen Versen denken. Ihnen passiert wortwörtlich das, was hier beschrieben steht. Sie werden gejagt, beschimpft, verfolgt, ausgegrenzt. Und sie bleiben an ihrem Glauben dran. Sie treffen sich weiter, sie erzählen sogar anderen von Jesus. Beeindruckend fand ich zum Beispiel diejenigen, die unter Dalits gehen, also die Gesellschaftsschicht, die im indischen Kastensystem ganz unten steht, Unberührbare. Die werden benachteiligt, diskriminiert, teilweise misshandelt und sind einfach in Augen der anderen Schichten auch nichts wert. Das sind also wirklich Vergessene, von denen hier gesprochen wird. Und zu diesen Vergessenen, zu diesen Dalits gehen aber Christinnen und Christen hin und Menschen kommen zum Glauben und erfahren, was es bedeutet, wertvoll zu sein, geliebt zu sein, angesehen zu sein. Aber gerade Pastoren und Missionare stehen dort eben unter Angriffen. Ein Pastor hat erzählt, dass er immer die besucht, die gerade Opfer von Angriffen selber geworden sind und sie tröstet, mit ihnen betet, für sie da ist. Und er läuft dabei selber immer Gefahr, auch angegriffen zu werden. Das ist also ein Risiko, das ist eine hohe Kosten, die er da bezahlt. Aber so wie er das erzählt hat, bin ich überzeugt, dass diese Begegnungen, allgemein diese Zeugnisse und dieser Mut der Christinnen und Christen, dort eine Art Himmel auf Erden für sie ist. Wenn jemand zu ihnen kommt und sie sieht, wenn jemand zu ihnen kommt und bei ihnen ist, wenn sie leiden. In diesen Erzählungen und Zeugnissen war Heiliges zu spüren und über sie sagt Jesus, ihnen gehört das Himmelreich. Ihr Lohn wird groß sein. Das ist die Verheißung, in diesen Versen der Bergpredigt liegt. Für sie, aber auch für uns. Ihr, die ihr so lebt, wie Jesus es predigt und vorlebt. Ihr, die ihr an Vergessene denkt, denen euch andere nicht egal sind. Ihr, die Gutes tut im Namen Jesus. Die euch mit Worten und Taten für Jesus einsetzt, für andere einsetzt, ihn bezeugt. Ihr bringt den Himmel auf Erden und baut das Himmelreich weiter. So beginnt die Bergpredigt. Und in den kommenden Wochen werden wir noch weiter entfalten, was es bedeutet, das Heilige im Leben zu entdecken oder zu entfalten. Heute beginnen wir eben erstmal mit diesem Erinnern an die Vergessenen. Mit der Barmherzigkeit, mit dem Friedensschiften, mit der Menschlichkeit. Und ich finde, das ist auch schon ganz schön viel. Ganz schön viel Auftrag, ganz schön viel Aufgabe, aber eben auch viel Verheißung und viel Möglichkeit, Heiliges in unserem Leben zu entdecken. Ich will diese Predigt beenden mit einer Challenge, eine Herausforderung. Ja, auch in dieser Predigt wird es Challenges geben, Herausforderungen, aber wir ziehen sie nicht aus irgendeiner Suppenschüssel, sondern wir geben sie euch einfach am Ende jeder Predigt mit. Wir haben hier vorne kleine Kästchen mit Zetteln und Stiften. Ihr könnt sie an euch rausnehmen. Und zwar für folgende Frage. Die steht auf der nächsten Folie. Welche Person oder welche Gruppe fällt dir ein, wenn ich von den Vergessenen rede? Wer ist deine Vergessene oder dein Vergessener? Überleg kurz, an wen du denkst, wer dir einfällt, und schreib eine Person auf oder eine Gruppe, die dir einfällt. Und die Herausforderung ist, in den nächsten Wochen immer wieder an diese Person, an diese Gruppe eben zu denken. Vielleicht für sie zu beten, vielleicht ihnen was Gutes zu tun, wenn das möglich ist. Vielleicht mit ihnen zu sprechen, ihnen zu helfen, zu spenden, was auch immer in deinem Fall eben passt. Denk diese Woche an sie. Und wenn du an sie denkst, dann sind sie schon weniger Vergessene. Und vielleicht werden diese Erinnerungsmomente auch in deiner Woche zu heiligen Momenten, in denen du Gott erlebst und entdeckst. Und dafür steht hier vorne auch die Puppe. Das sehen wir auf der nächsten Folie mit dem Heiligenschein. Ganz allgemein soll sie eben anzeigen, wie Gott mit seiner Heiligkeit in unser Leben, unseren Alltag reinstrahlt. Und die Figur heute stellt Personen dar, die sich erinnern. Wo ihnen eine Person wieder einfällt, die sie vielleicht vergessen haben, eine Gruppe. Ach ja, da war ja was. Das seid ihr in der nächsten Woche, wenn ihr den Zettel wieder in der Hand habt, an Menschen denkt, für sie betet, sie nicht vergesst. Das ist eben unsere Botschaft von heute nochmal verbildlicht. Nehmt diesen Zettel mit durch die Woche und denkt an die Vergessenen. Wir werden gleich in die Lobpreiszeit gehen. Da wirst du eben Zeit haben, deinen Zettel auszufüllen, vielleicht Gott in Liedern zu antworten oder einfach still darüber nachzudenken, was du gehört hast. Wir wollen dich aber auch einladen, dich segnen zu lassen. Segnen, empfangen ist, finde ich, immer so ein heiliger Moment im Alltag. So ein Stück Himmel auf Erden. Und darin wollen wir dich segnen, die eben zusprechen, dass Gott mit deinem Alltag mitgeht, wollen dich segnen vielleicht für Momente, in denen du Vergessenen begegnest, aber dir auch zusprechen, dass auch du nicht vergessen bist. Dass Gott an dich denkt und dass du gesehen bist. Wir werden gleich vorne, links und rechts werden Silke und ich stehen. Wenn du einen Segen einfach dir abholen möchtest, komm gerne vorbei und hol dir einen Segen ab. Wir singen gemeinsam. Amen.